Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich sage, ja, seit 15 Jahren referiere ich auf der Leipziger Buchmesse immer zu urheberrechtlichen Themen, so auch dieses Jahr. Ich bin seit knapp 30 Jahren als Anwalt tätig auf dem Gebiet des Urheber- und Verlagsrechts und wir beraten da Verlage, Autoren, Grafiker, Gestalter, Internetfirmen, Werbeagenturen, also alles, was mit dem kreativen Bereich zu tun hat. Das Thema für die heutige Veranstaltung lautet Urheber- und Verlagsrecht, aktuelle Entwicklung, Diskussion. Vom Ablauf her würde ich so eine halbe Stunde die aktuellen Entwicklungen kurz beschreiben, Ihnen dann einen Überblick geben, sodass wir dann die letzte halbe Stunde hätten, Fragen zu beantworten und Themen zu diskutieren, die für Sie von Interesse sind. Im Kern werde ich auf drei Schwerpunkte eingehen. Der eine ist das Verwertungsgesellschaftsgesetz, der zweite Schwerpunkt ist das Urhebervertragsrecht und der dritte Schwerpunkt ist das Gesetz, das die Wissenschafts- und Bildungsschranke regeln soll, beziehungsweise gerade im Referentenentwurf vorliegt. Wenn wir uns mit urheberrechtlichen Fragen beschäftigen, müssen wir zwei Dinge immer im Sinn haben. Urheberrecht in Europa wird nicht in Deutschland gemacht, sondern wird gemacht durch die Richtlinien der Europäischen Union. Das heißt, wenn Sie eine Vorstellung davon haben wollen, was auf urheberrechtlichem Gebiet als nächstes passiert, sollten Sie immer nach Brüssel gucken und dort recherchieren, welche Richtlinien in Arbeit sind, welche Themen diskutiert sind, weil die dann durchschlagen auf den nationalen deutschen Gesetzgeber. Weiter von elementarer Bedeutung sind natürlich die Urteile des Europäischen Gerichtshofes, die von allen nationalen Gerichten zu berücksichtigen sind. Das heißt, der Europäische Gerichtshof gibt vor, wie in Deutschland auch der Bundesgerichtshof zu entscheiden hat. Also insoweit ist es wichtig, auch einen Überblick zu haben über die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes. Damit sind letztendlich also die wichtigen Rahmenbedingungen schon genannt. Ja, so dass ich zum ersten Schwerpunkt kommen möchte, dem Verwertungsgesellschaftsgesetz. Sie wissen, dass in vielen europäischen Staaten Verwertungsgesellschaften existieren. Die bekanntesten in Deutschland sind die GEMA, die VG Wort, die VG Bildkunst, die GWFF, die VGF, VG Media. Und diese Verwertungsgesellschaften machen immer Vergütungsansprüche für Urheber und Rechteinhaber geltend. Und da wir im europäischen Rahmen einen freien Waren- und Dienstleistungsverkehr haben und einen einheitlichen Binnenmarkt, geht es natürlich darum, einheitliche Rahmenbedingungen in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu schaffen. Und diese Rahmenbedingungen werden üblicherweise durch Richtlinien der EU geschaffen, die dann durch die Staaten innerhalb eines Zeitraumes von in der Regel 18 Monaten umzusetzen sind. Im Sommer letzten Jahres ist dann das Verwertungsgesellschaftsgesetz in Deutschland in Kraft getreten, wo dann die EU-Richtlinie über die Verwertungsgesellschaften umgesetzt wurde. Warum ist diese Richtlinie, die die Tätigkeit von Verwertungsgesellschaften betrifft, auch wichtig für die Verlagsbranche? Aus einem ganz einfachen Grund, weil das Verwertungsgesellschaftsgesetz letztendlich in 5 unterschiedliche Gruppen von Playern unterscheidet. Das eine sind die ganz klassischen Verwertungsgesellschaften, die wir kennen, wie GEMA, GVL, VG Wort, VG Bildkunst und so weiter. Der zweite Spieler sind die abhängigen Verwertungseinrichtungen. Das sind Gesellschaften, die von den Verwertungsgesellschaften gegründet worden sind, wo bestimmte Gebiete ausgegliedert worden sind, die dann in dem Gesetz definiert sind. Als drittes sind die unabhängigen Verwertungseinrichtungen zu nennen. Das sind Unternehmen, die mit Rechten handeln. Und als vierte Gruppe sind die sogenannten Rechteinhaber zu nennen. In der Gesetzesbegründung selbst steht drin, dass zu den Rechteinhabern auch Verlage gehören und Filmproduzenten und dergleichen. Die Frage ist aber, wie die Tätigkeit eines konkreten Verlages aussieht, ob er eben tatsächlich nur Rechteinhaber ist im Sinn von § 5 des Verwertungsgesellschaftsgesetzes oder ob er tatsächlich eine unabhängige Verwertungseinrichtung ist, was dafür sprechen würde, wenn er selbst noch mit Rechten handelt und makelt und damit mehr Tätigkeiten entfaltet, als ein Verlag üblicherweise ausübt, wenn er mit dem Kerngeschäft beschäftigt ist. Warum ist diese Differenzierung wichtig? Weil die Tätigkeiten der abhängigen und unabhängigen Verwertungseinrichtungen anzeigepflichtig sind gegenüber dem deutschen Patent- und Markenamt. Und wenn Sie als rechte Händler eine unabhängige Verwertungseinrichtung im Sinn von § 4 des Verwertungsgesellschaftsgesetzes sein sollten, dann ist es dringend notwendig, dass die Tätigkeit beim deutschen Patent- und Markenamt angemeldet wird. Die Anmeldung beim deutschen Patent- und Markenamt ist wiederum die Voraussetzung dafür, dass Sie urheberrechtliche Ansprüche gerichtlich geltend machen können, weil nur wenn die Tätigkeit angezeigt ist, ist damit auch das Unternehmen berechtigt, diese Ansprüche gerichtlich durchzusetzen. So viel vielleicht als kleiner Exkurs zu den Verwertungsgesellschaften. Der zweite Punkt, den ich als Schwerpunkt ansprechen möchte, ist das Urhebervertragsrecht. Sie können sich vielleicht noch an das Jahr 2002 erinnern, als das Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstlern in Kraft getreten ist. Was war da der Hintergrund? Der Hintergrund war, dass die Übersetzerin von Asterix und Obelix den Verlag verklagt hat. Die Übersetzerin von Asterix und Obelix hat für jeden Band damals 11.000 Mark bekommen. Der Verlag selber hat in den vielen, vielen Jahren 550 Millionen verdient. Und in dem Urheberrechtsgesetz, was bis 2002 galt, war dann eine Regelung enthalten, der sogenannte Bestseller-Paragraph, der beinhaltete, dass wenn Leistung und Gegenleistung unerwartet in einem groben Missverhältnis stehen, dass dann der Urheber einen Anspruch auf eine Vertragsänderung, das heißt auf eine Vertragsanpassung hat. Die Übersetzerin von Asterix und Obelix dachte, dass das bei ihr der Fall ist, weil der Verlag unendlich viel Geld verdient hat und sie für jeden Band nur 11.000 D-Mark bekommen hat. Und dann ging das Verfahren bis zum Bundesgerichtshof und dann hat die Übersetzerin verloren. Man hat damit gerechnet, dass sie ungefähr 15 Millionen hätte bekommen müssen als angemessene Vergütung. Wie gesagt, der Verlag hat 550 Millionen in der Zeit verdient. Und dann hat der Bundesgerichtshof die Klage der Übersetzerin mit der Begründung abgewiesen, dass eine ganz wichtige Tatbestandsvoraussetzung nicht vorlag. Der Bestseller-Paragraph findet nämlich nur Anwendung oder fand nur Anwendung, wenn das Missverhältnis unerwartet eingetreten ist. Und da Asterix und Obelix über Jahrzehnte immer super gut verkauft worden sind, war das Missverhältnis nicht unerwartet und aus diesem Grund wurde dann die Klage abgewiesen. Dieses Ergebnis fanden alle irgendwie unerträglich und ungerecht, sodass sich dann die Bundesregierung unter Frau Däubler-Melin mit der Frage beschäftigt hat, also wie kann man die Verhandlungsposition der Urheber und ausübenden Künstler tatsächlich verbessern. Und dann wurde in dem Jahr 2002 dieses Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstlern geschaffen. Was steht in diesem Gesetz drin? Da steht drin, dass der Urheber immer angemessen zu vergüten ist. Die Kernfrage, die sich dabei stellt, ist, was ist natürlich angemessen? Das weiß oft kein Mensch. Im Laufe der Zeit gibt es dann immer Tarifverträge, die dann zwischen den Gewerkschaften und den Unternehmen abgeschlossen werden oder sogenannte Gesamtverträge, die dann regeln, was die angemessene Vergütung ist. Der zweite Punkt, der die Urheber schützen soll, ist, dass die Übertragung von Rechten auf Dritte immer der Zustimmung des Urhebers bedarf. Das heißt, wenn Sie selbst als Verlag agieren, müssen Sie in Ihren Verträgen regeln, dass Sie berechtigt sind, die Rechte auf Dritte zu übertragen. Wenn Sie als Urheber am Markt tätig sind, dann sollten Sie natürlich diesen Vorbehalt immer in die Verträge mit reinnehmen. Dann ist zum Schutz der Urheber geregelt worden, dass Verträge über die Einräumung von Nutzungsrechten an künftigen Werken immer der Schriftform bedürfen. Das heißt also, wenn ein Urheber, ein Autor besonders erfolgreich ist und der Verlag sich sichern möchte, dass er die Option hat, auch die zukünftigen Werke des Urhebers zu verlegen, dann müssen diese Regelungen immer schriftlich getroffen werden. Ansonsten sind sie unwirksam. Daran merken Sie also, dass es auch eine ganz klassische Regelung ist zum Schutz der Urheber. Ein weiterer Aspekt, der die Urheber schützt, ist das Rückrufsrecht wegen Nichtausübung. Das heißt, wenn Verlagsverträge abgeschlossen werden, dann besteht natürlich auf der Seite des Urhebers bzw. des Autoren ein elementares Interesse daran, dass das Buch auch vervielfältigt und verbreitet wird und dann auf den Markt kommt. Wenn jetzt der Verlag aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage sein sollte, das Buch innerhalb von 2 Jahren auf den Markt zu bringen, dann kann der Urheber von seinem Rückrufsrecht wegen Nichtausübung Gebrauch machen und dann gegebenenfalls einen anderen Verlag suchen. Der wichtigste Punkt in dem Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstlern ist natürlich die Gewährleistung der angemessenen Vergütung. Da gibt es inzwischen viele Vergütungsregeln und Tarifverträge, aus denen entnommen werden kann, wie man die angemessene Vergütung bestimmt. An dieser Stelle vielleicht noch als kleinen Exkurs. Es ist vor dem Bundesverfassungsgericht darüber diskutiert worden, ob das Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstlern einen Eingriff in die Vertragsfreiheit darstellt, weil ja letztendlich der Gesetzgeber vorgegeben hat, dass der Urheber bzw. ja der Urheber immer angemessen zu vergüten ist und damit die Vertragsfreiheit eingeschränkt wird. Und da hat dann das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass es auch zu den Aufgaben des Gesetzgebers gehört, die Angemessenheit zu kontrollieren und insoweit seiner Aufgabe zu erfüllen, Ungleichgewichten entgegenzuwirken. Also insoweit ist dieser Eingriff in die Vertragsfreiheit durch das Bundesverfassungsgericht legitimiert worden. Ja, die angemessene Vergütung ist in gemeinsamen Vergütungsregeln kodifiziert und dazu gehört zum Beispiel für Autoren die Vergütungsregeln für belletristische Werke. Dann gibt es Vergütungsregeln für Journalisten und an Tageszeitungen. Dann gibt es Vergütungsregeln für Übersetzer, wobei auch WGH-Urteile da mitbestimmt haben, wie die angemessene Vergütung der Übersetzer auszusehen hat. Weitere Regeln gibt es für Drehbuchautoren, die abgeschlossen worden sind, zum Beispiel mit dem ZDF. Dann für Fotografen, dann für Filmschaffende, für Regisseure, für Kameramänner, für Schauspieler. Daran sehen Sie, dass in vielen Bereichen geklärt ist, also was eine angemessene Vergütung darstellt, sodass, wenn Sie da Ansatzpunkte suchen, um selbst in Zweifelsfällen zu entscheiden, Sie sich an diesen Vergütungsregeln orientieren können. Die Frage, die in diesem Zusammenhang immer zu stellen ist, wann ist eine Vergütung tatsächlich unangemessen? Da muss als erstes geprüft werden, was wurde denn tatsächlich zwischen den Parteien vereinbart und welcher Nutzen ist daraus erzielt worden. Und dann in der zweiten Ebene ist zu klären, welche Vergütung denn im Nachhinein angemessen wäre, wenn man eben festgestellt hat, wie erfolgreich das Werk vermarktet wurde und dieses Ergebnis dem gegenübergestellt, was tatsächlich an den Autor gezahlt wurde. Und der dritte Punkt ist einfach der, dass man dann feststellen muss, also ob die gezahlte Vergütung und die im Nachhinein angemessene Vergütung dann tatsächlich in einem Missverhältnis stehen. Das Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstlern wurde nach 10 Jahren im Jahr 2012 evaluiert. Und dann wurde festgestellt, dass letztendlich die Vorteile, die gedacht waren, für die Kreativen nicht eingetreten sind, sodass man dann ein weiteres Gesetz zur verbesserten Durchsetzung des Anspruchs des Urhebers und ausübenden Künstlers auf angemessene Vergütung geschaffen hat. Und dieses Gesetz ist dann am 1. März diesen Jahres, also genau vor 25 Jahren, in Kraft getreten. Und dieses Gesetz hat einen tiefen Einfluss auf die Tätigkeit von Verlagen, von Rechteinhabern, weil jeder, der urheberrechtlich relevante Leistungen verwehrt ist verpflichtet, dem Urheber, dem Kreativen einmal jährlich Auskunft zu erteilen über den Umfang der Nutzung. Und dieser Auskunfts- und dieser Rechenschaftsanspruch, der besteht natürlich nicht nur gegenüber dem Urheberrecht, also gegenüber dem Vertragspartner des Urhebers, sondern auch in der Lizenzkette. Das heißt, wenn der Hardcover-Verlag die Taschenbuchrechte vergeben hat an einen Sublizenznehmer, dann muss auch der Sublizenznehmer Auskunft erteilen, wenn die Hörbuchrechte an einen Hörbuchverlag gegangen sind, dann der Hörbuchverlag, wenn die Verfilmungsrechte an eine Filmproduktionsfirma gegangen sind, dann muss auch diese Auskunft zu erteilen, sodass damit die Position des Urhebers, des Kreativen erheblich gestärkt wurde, weil er ja jetzt immer erfragen kann, welche Einnahmen erzielt worden sind. Der nächste Punkt, der eine ganz wichtige Rolle spielt, dass Verstöße gegen die gemeinsamen Vergütungsregeln strafbewehrt sind. Das hat also für die Kreativen, die in diesem Fall geschützt werden sollen, einen riesengroßen Vorteil, weil die Strafbewehrung nämlich nach sich zieht, dass jeder, der urheberrechtlich relevante Leistung vermarktet, sich dann auch darüber Gedanken machen sollte, dass er die Vergütungsregeln immer einhält und nicht versucht, durch Umgehungsgeschäfte oder durch andere geschickte Vereinbarungen die gesetzlich vereinbarte Vergütung zu umgehen. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der damit zusammenhängt, ist natürlich auch der, dass von den Vergütungsregeln nicht abgewichen werden darf und dass der Urheber berechtigt ist, nach 10 Jahren ein Nutzungsrecht zurückzurufen. Das heißt, wenn Sie pauschal als Verleger Nutzungsrechte erwerben, dann müssen Sie damit rechnen, dass der Urheber nach 10 Jahren von seinem Rückrufsrecht Gebrauch macht. Wenn Sie als Urheber, Übersetzer, Schriftsteller, Journalist, Autor irgendwann mal einen schlechten Vertrag abgeschlossen haben, wo Sie dann einfach ausschließliche Nutzungsrechte gegen eine Pauschalvergütung übertragen haben, dann müssen Sie nicht allzu sehr mit dieser Entscheidung hadern, weil dann haben Sie auch die Möglichkeit, nach 10 Jahren diese Rechte zurückzurufen und dann ein einfaches Nutzungsrecht auszuüben. Dieses am 1. März diesen Jahres in Kraft getretene Gesetz also bringt wieder ganz viel Bewegung in den Markt und eröffnet für alle Beteiligten viele neue Möglichkeiten, sodass ich nur anheimstellen kann, dass Sie die Verträge, die Sie abschließen oder abzuschließen beabsichtigen, dann auch prüfen, ob die tatsächlich dem derzeit geltenden Recht entsprechen. Ja, dann kommen wir zu einem nächsten Thema. Das ist nämlich die allgemeine Bildungs- und Wissenschaftsschranke. Da ist der Hintergrund folgender, dass auch seit 12, 15 Jahren immer darüber diskutiert wird, dass das Urheberrecht selbst Wissenschaft und Bildung behindert und dass deswegen in dem letzten Koalitionsvertrag drin stand, dass man dann eine Wissenschafts- und Bildungsschranke schaffen möchte, die die Arbeit der Wissenschaftler, der Lehrer, der Leute, die in Bildungseinrichtungen tätig sind, erheblich erleichtert, damit nicht jeder Lehrer, wie man so schön sagt, mit einem Bein im Knast steht, weil er Filme einsetzt, Texte vervielfältigt, was möglicherweise urheberrechtlich nicht zulässig ist. Wenn man sich den Referentenentwurf anguckt, der vom 1. Februar diesen Jahres stammt, dann muss man Folgendes voranstellen. Grundsätzlich ist es so, dass der Urheber die ausschließlichen Rechte an seinem Werk ist. Also immer derjenige, der eine kreative Leistung erbringt, der entscheidet darüber, wie diese Leistung vermarktet wird. Und das Urheberrechtsgesetz ist dafür da, den Urheber, den Kreativen, den ausübenden Künstler zu schützen und nicht die Vermarktung von urheberrechtlich relevanten Leistungen zu vereinfachen und zu erleichtern. Das ist so der rechtspolitische Hintergrund, den Sie immer im Sinn haben sollten. Dann gibt es immer den Vorrang der Lizenz. Das heißt, bevor der Gesetzgeber durch Zwangslizenzen Nutzungsmöglichkeiten regelt, kann immer erst der Urheber, der Kreative entscheiden, ob und in welchem Umfang die durch ihn erbrachte Leistung vermarktet wird. Dann gibt es die sogenannten Schrankenregelungen. Schrankenregelung bedeutet, dass einerseits das Interesse der Allgemeinheit gegen das Interesse des Urhebers abgewogen wird und dass man sagt, also das Ausschließlichkeitsrecht des Urhebers, das wirkt nicht grenzenlos, sondern muss irgendwo Einschränkungen erfahren im Interesse der Allgemeinheit. Ein Beispiel, was Sie sicher kennen, ist das Zitatrecht. Da können Sie urheberrechtlich relevante Leistungen nutzen, ohne dass Sie dafür Geld zahlen müssen. Eine weitere Einschränkung, zum Beispiel des Vervielfältigungsrechts des Urhebers, besteht darin, dass Sie mit Ihrem Aufzeichnungsgerät, also mit dem Blu-ray-Rekorder, mit dem Kassettenrekorder, mit der Festplatte urheberrechtlich relevante Leistung vervielfältigen und dafür eine Vergütung entrichten, die dann in dem Kaufpreis des Computers bzw. des Speicherelementes enthalten ist. Aber an den Grundzügen ist eben immer noch elementar, dass der Urheber an jeder Nutzung zu vergüten ist, nämlich also auch an der Vervielfältigung, wie Sie das an dem Beispiel der Geräte- und Speichermedienabgabe nachvollziehen können. Ja, die Referenten, die den Entwurf verfasst haben, die fangen relativ clever an, indem sie sagen, dass wenn wir in einer Wissenschaftsgesellschaft leben, dann muss natürlich auch das Wissen jedermann zugänglich sein und man kann das Wissen selbst nicht monopolisieren und einzelnen Menschen dalassen, weil dann kommen wir zu der Zweiklassen-Wissens- und Informationsgesellschaft, die von vielen abgelehnt wird, sodass sich dann natürlich immer Freude auftut, wenn sagt, ja, das Wissen der Menschheit soll allen Menschen zugutekommen. Da kann auch jeder von uns sicher eifrig nicken und sagen, ja, wir sind dafür, dass es einen Wissenstransfer gibt. Der Punkt ist, dass man dem Referentenentwurf aber dieses Ziel nicht so richtig entnehmen kann, weil der Wissenstransfer selbst schon gewährleistet ist. Der eine Punkt ist nämlich der, dass der Urheberrechtsschutz selbst nicht unbegrenzt wirkt. Der wirkt nur 70 Jahre bis nach dem Tod des Urhebers. Also insoweit gibt es da schon eine Einschränkung. Der nächste Punkt ist der, dass in dem Urheberrechtsgesetz in § 24 geregelt ist, dass die freie Benutzung eines jeden Werkes zulässig ist. Das heißt, man kann sich heute von jeder urheberrechtlich relevanten Leistung, von jedem Bild, von jedem Foto, von jedem Text anregen lassen und daraus was Eigenes machen. Und der dritte Punkt ist der, dass wissenschaftliche Lehren, Theorien, überhaupt gar nicht in den Schutzbereich des Urheberrechtsgesetzes fallen, sodass auch das Urheberrechtsgesetz nicht die Wissenschaft und die Forschung selbst beeinträchtigt. Also insoweit ist die Wissenschafts- und Informationsgesellschaft also nur ein Argument, was ziemlich faul ist, worauf ich dann in wenigen Minuten auch noch drauf zu sprechen komme. In vielen urheberrechtlichen Verträgen gibt es den sogenannten Drei-Stufen-Test. Ich hatte ja gesagt, dass das Urheberrechtsgesetz dazu dient, den Urheber zu schützen und dass Einschränkungen des Ausschließlichkeitsrechts des Urhebers nur in Ausnahmefällen zulässig sind. Und diese Ausnahmefälle müssen drei Voraussetzungen erfüllen. Es darf sich nur um Sonderfälle handeln. Der zweite Punkt ist der, dass die normale Auswertung eines Werkes nicht beeinträchtigt werden darf. Das heißt, es darf bei den Sonderregelungen zum Nachteil des Urhebers und der Verlage keinen negativen Einfluss auf den Primärmarkt geben. Und der dritte Punkt ist der, dass die berechtigten Interessen nicht unzumutbar verletzt werden dürfen. Das heißt, wenn eine Schrankenregelung Einfluss auf den Primärmarkt hat, dann werden immer die Interessen der Urheber und Verlage unzumutbar beeinträchtigt und es hat einen Einfluss auf den Primärmarkt. Was man dem Referentenentwurf so entnehmen können, dass der sogenannte Drei-Stufen-Test ja irgendein abartiges ist, wie der Blinddarm, was man sozusagen, was da ist, was man nicht braucht, was man aber ohne Probleme wegschneiden kann und wo trotzdem jeder überlebt. Der Punkt ist, dass der Drei-Stufen-Test keine europäische Regelung ist, sondern eine Regelung, die bereits 1886 in der Berner Übereinkunft kodifiziert wurde, die im TRIPS-Abkommen, was den Handel mit dem geistigen Eigentum regelt, von 1994 enthalten ist, in dem WIPO-Urheberrechtsvertrag von 1996 geregelt ist und in dem WIPO-Vertrag über die Darbietung von Tonträgern auch enthalten ist. Was merken wir daran? Dass der Drei-Stufen-Test eine Regelung ist, die nicht nur in Richtlinien der Europäischen Union enthalten ist, sondern in vielen internationalen Verträgen. Das heißt, wenn man den Drei-Stufen-Test perspektivisch kippen möchte, dann müsste entweder Deutschland aus den ganzen internationalen Verträgen austreten oder diese Verträge ändern. Beides funktioniert nicht, weil der gesamte Welthandel in sich so verknüpft ist, dass der Drei-Stufen-Test ein ganz wichtiger Eckpunkt ist und daran muss sich jede Vermarktung von urheberrechtlich relevanten Leistungen beziehungsweise Einschränkungen derselben messen lassen. Dann wird in dem Referentenentwurf etwas zu den Kosten gesagt. Bei Entwürfen zu Gesetzen gibt es immer eine Position, welche Kosten hat es für den öffentlichen Haushalt. Und da wird dann geschrieben, dass der Referentenentwurf den öffentlichen Haushalt nicht verändert. Da muss man sich mal Folgendes fragen, wenn man nämlich den Referentenentwurf zu Ende liest, stellt man fest, dass die Nutzungsmöglichkeiten, die zukünftig unter die sogenannten Schrankenregelungen fallen sollen und die derzeit durch Gesamtverträge geregelt sind, zwischen 10% und 12% liegen. Zukünftig ab Inkrafttreten des Gesetzes soll die Nutzung von 25% zulässig sein, also in jedem Fall mehr als das Doppelte. Das heißt, wenn zukünftig Schulen, Universitäten nicht nur 10% oder 12% eines Werkes nutzen können, sondern 25%, dann ist es mehr als das Doppelte, dann muss natürlich auch die Urheberrechtsabgabe letztendlich verdoppelt werden. Und die angemessene Vergütung der Urheber und Rechteinhaber steht eben seit 2002 in dem Urheberrechtsgesetz drin. Ein weiterer Punkt, mit dem sich der Referentenentwurf brüstet, besteht darin, dass man sagt, man will Piraterie verhindern und bisher rechtswidrige Nutzung zu legalisieren, damit eben Lehrkräfte und Schüler an Schulen, Universitäten, die urheberrechtlich relevante Leistungen nutzen, eben nicht mit einem Fuß im Gefängnis stehen, sondern eben eine gesetzliche Grundlage für die Werknutzung haben. Und wenn man diesen Gedanken zu Ende denkt und sagt, dass mit dem Referentenentwurf bisher rechtswidrige Nutzungen legalisiert und damit auch vergütet werden sollen, dann ist es ja nochmal eine Nutzung mehr und ein Betrag mehr, der sich daraus ergibt, sodass sich einerseits der Nutzungsumfang von 10 bzw. 12 auf 25% erhöht und dann die ganzen rechtswidrigen Nutzungen noch dazukommen, die dann legal wären, sodass sich letztendlich der Betrag, den die öffentliche Hand für Schulen, Universitäten, Bildungseinrichtungen ausgeben müsste, sich vervierfachen müsste, rein rechnerisch. Ich habe mal an Veranstaltungen stattgenommen, wo ein paar der Verfasser dieses Referentenentwurfs da waren und die haben gesagt, der Punkt ist, dass ja viel weniger Bücher gekauft werden, weil ja viel mehr vervielfältigt werden kann und das Geld, was man aus dem wenigen Verkauf der Bücher, also aus dem Kauf weniger Bücher dann erspart, das wird dann genommen, um die zusätzlichen Nutzungen abzugelten und damit hat es für die öffentliche Hand überhaupt gar keinen finanziellen Nachteil. Also Sie merken an diesem Denken bei den Verfassern des Referentenentwurfs, dass es letztendlich immer nur darum geht, irgendwie zu gucken, wie man die öffentliche Hand von ihren Zahlungsverpflichtungen befreien kann, beziehungsweise wie man die Zahlungsverpflichtung für die öffentliche Hand reduziert. Und was eben für mich extrem spannend und aufschlussreich war der Umstand, dass man ihm gesagt hat, ja, es werden weniger Bücher gekauft und es darf mehr genutzt werden und dadurch gleicht sich das finanziell aus. Also das ist das völlig falsche Denken und zeigt auch wieder, dass das gesamte Problem in dem Schul- und Bildungsbereich kein Problem urheberrechtlicher Art ist. Der Punkt ist, wenn nämlich alle Universitäten, Schulen, Einrichtungen, die Bildung anbieten, genügend Geld hätten, um alle Bücher zu kaufen, um alle Software zu verkaufen und dergleichen, dann wäre das überhaupt gar kein Problem mit dem Urheberrecht. Der Punkt ist nur, es ist kein Geld da und man versucht immer, die Nutzung irgendwie zu rechtfertigen, weil es ein Urheberrechtsgesetz gibt und dann wird sozusagen immer dort angesetzt, wo man letztendlich die Urheber bzw. die Verlage und die Filmhersteller an ihren Rechten beschneidet, indem man ihm einfach sagt, ja, die müssen das hinnehmen, ohne dass die öffentliche Hand dafür entsprechend zu zahlen muss. Was in diesem Zusammenhang ganz witzig ist und auch das Denken des Justizministeriums ganz deutlich macht. Ich vermute, Sie haben alle Filme im Schulunterricht mal gesehen. Naturfilme, Spielfilme, deutsche Filme. Und was in dem Referentenentwurf drin steht, dass der Einsatz von Filmen im Schulunterricht urheberrechtlich nicht relevant ist. Das heißt, durch diesen Referentenentwurf wird legalisiert, dass zukünftig in den Schulen weiterhin Filme gezeigt werden können, ohne dass dafür ein Rechteerwerb notwendig ist oder dafür eine Vergütung gezahlt wird. Das ist irgendwie relativ schwer zu verstehen. Weil einerseits ist der Film natürlich hat einen Wert, weil ansonsten würde der Lehrer bzw. der Professor den nicht einsetzen. Und dann zu sagen, ja, der Schulunterricht bzw. die Veranstaltungen sind nicht öffentlich und damit fällt keine Vergütung an und die Filmnutzung ist gestattet, ist eben gegenüber den Urhebern ziemlich unfair und unerklärlich. Ja, der nächste Punkt, der ganz spannend ist bei diesem Referentenentwurf, ist natürlich die Frage der Vergütung. Dem Justizministerium ist sehr wohl bewusst, dass wenn Schrankenregelungen geschaffen werden, natürlich ein gerechter Ausgleich der Urheber und Rechteinhaber stattfinden muss. Aber im Gegensatz zu dem Gesetz über das Urhebervertragsrecht, was am 1. März dieses Jahres in Kraft getreten ist, wo tatsächlich jeder Verwerter verpflichtet ist, dem Urheber haargenau Auskunft zu erteilen über jede Nutzung einmal im Jahr, wird in dem Bereich der Schrankenregelung, also wo Schulen, Universitäten begünstigt sind, gesagt, ja, oh, hier sind Pauschalregelungen zulässig. Also da muss man sich wirklich mal die beiden Extreme vor Augen führen. Ein Gesetz tritt in Kraft und da geht es darum, dass jedes Jahr einmal konkret Auskunft erteilt wird durch die Verwerter, das heißt durch die Unternehmen, die an dem Markt tätig sind. Und wenn es dann aber um Universitäten, Schulen, Bildungseinrichtungen gibt, da wird gesagt, wird pauschal geregelt. Und bei der pauschalen Regelung besteht natürlich das Problem, dass letztendlich überhaupt gar nicht nachvollzogen werden kann, welches Werk wird denn tatsächlich genutzt, sodass wieder dann eine pauschale Verteilung stattfindet und derjenige, der eben besonders gute Leistungen erbracht hat, die dann auch entsprechend häufig verwertet werden, der bekommt dann möglicherweise genauso viel wie derjenige, der auch eine Leistung erbracht hat, die eben nicht so begehrt ist. Also daran sehen Sie, dass dieser Referentenentwurf nicht ausgefeilt ist. Ein weiterer Aspekt sind die Unterrichtsmedien. Was in diesem Gesetzesentwurf zu Recht drin steht, dass Unterrichtsmedien von dieser Schrankenregelung nicht erfasst sind. Die Frage ist natürlich, was sind Unterrichtsmedien? Im Gesetzesentwurf steht drin, dass Schulbücher Unterrichtsmedien sind. Was ist aber zum Beispiel mit Software, was ist mit Filmen, die für den Unterrichtsgebrauch geschaffen werden, fallen die auch in den Bereich Unterrichtsmedien oder nicht? Darüber verliert der Referentenentwurf kein Wort. Ein anderer Aspekt, spannend ist, es sind eben die 25%, die ich schon erwähnt habe. 25% eines jeden Werkes können im Schulunterricht genutzt werden, wenn es nicht ein Schulbuch ist. Das heißt, jeder von Ihnen, der urheberrechtlich relevante Leistungen erbringt, also Autor ist, Fotos macht oder die entsprechenden Bücher oder digitalen Produkte herstellt und vermarktet, muss damit rechnen, dass nach Inkrafttreten des Gesetzes 25% im Schulunterricht eingesetzt werden und man dafür eine pauschale Vergütung von 25% erhält. Eine pauschale Vergütung erhält, wo man eben überhaupt gar nicht weiß, ob die pauschale Vergütung tatsächlich dem Betrag entspricht, den man erzielen würde, wenn man entsprechende Lizenzen vergeben würde. Was auch sozusagen spannend ist, dass in dem Gesetzesentwurf die Schulbuchverlage erheblich privilegiert werden. Früher, also sozusagen beziehungsweise nach der derzeitigen Rechtslage, ist es so, dass wenn jemand für Schulbücher, egal ob analog oder digital, Leistungen Dritter nutzen möchte, muss er den immer anfragen und dann kann, und wenn der Angefragte dann nicht reagiert innerhalb einer Frist, dann muss er das hinnehmen, dass es für Schulbücher, Bildungsmedien verwendet wird. Jetzt ist es so geregelt, dass die Schulbuchverlage alles nutzen können, was sie wollen und gar nicht mehr anfragen müssen und haben da faktisch Zugriff auf 25% des gesamten Repertoires, was in Deutschland verfügbar ist. Und der zweite Punkt ist der, dass die natürlich auch aus Filmen und anderen Werken was nutzen können. Das heißt, wenn Schulbuchverlage anfangen, nicht mehr nur analoge Bücher zu drucken, sondern sich an die digitale Gesellschaft anpassen und dann immer digitale Produkte entwickeln, dann können in die digitalen Produkte natürlich auch die Leistung aller anderen jeweils in einem Umfang von 25% einfließen und dann entsprechend vermarktet werden, ja, sodass damit die Position der Schulbuchverlage selbst gestärkt werden könnte. Ja, aus meiner Sicht stellt der Referentenentwurf einen erheblichen Eingriff in den Primärmarkt dar, weil durch die Erweiterung des Nutzungsumfangs auf 25% und der Wegfall von irgendwelchen Beschränkungen letztendlich alles in der Schule genutzt werden kann und es dann pauschal vergütet werden soll. Die pauschale Vergütung beeinträchtigt natürlich auch den Urheberrechtinhaber in Bezug auf seinen Anspruch auf angemessene Vergütung. Ja, die Frage, die man sich dann noch am Rande stellen kann, dürfen dann Lehrer im Schulunterricht auch YouTube nutzen, Fernsehprogramme nutzen und, und. Ja, das war vielleicht der kurze Einblick über die aktuellen Entwicklungen und Diskussionen auf dem Urheberrechtsmarkt, sodass ich mich an dieser Stelle erstmal für Ihre Aufmerksamkeit bedanke und auf Ihre Fragen warte. Ja, das gibt ein Mikro.
Wo denn? Achso.
Ja, vielen Dank. Jetzt?
Jetzt?
Ich versuch's nochmal.
Ja, super.
Jetzt klingt's besser. Ja, vielen Dank für die Ausführung. Ich habe noch eine Frage zum ersten Punkt, zum Verwertungsgesellschaftsgesetz. Es gab ja vor einiger Zeit ein Urteil, ich glaube vom Bundesgerichtshof, das was als VG-Wort-Urteil so ein bisschen in der Verlagswelt eingegangen ist, wo, glaube ich, ein Autor geklagt hatte gegen die Regelung, dass Erträge aus Verwertungsgesellschaften hälftig dem Urheber und hälftig dem Rechteinhaber, sprich den Verlagen, zustehen. Was ja dann auch zu teilweise existenzgefährdenden Rückzahlungen von VG-Worterträgen, die bei Verlagen gelandet sind, geführt hat. Inwieweit ist das denn in Einklang zu bringen mit den europäischen Normen des Verwertungsgesellschaftsgesetzes?
Ja, das ist so, ist an, ja. Ja, danke für diese schöne Frage. Das habe ich nämlich einfach vergessen zu sagen im Zusammenhang mit den Verwertungsgesellschaften, weil das sozusagen auch ein deutlich zeigt, wie Urheberrechtspolitik in diesem Land gemacht wird. Die VG-Wort ist historisch entstanden. Da war der Ansatzpunkt tatsächlich, also dass man es teilt. VG-Wort, glaube ich, wurde 1958 gegründet. Urheberrechtsgesetz ist 1966 in Kraft getreten. Und dann ist dort mit den Verteilungsplänen geregelt worden, wie die Verteilung tatsächlich vorzunehmen ist. Das Witzige, was dann auch mit dem Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstlern passiert ist, dass nochmal gesagt wurde, dass die Verwertungsgesellschaften verpflichtet sind, also an die Urheber und Leistungsschutzberechtigten auszukehren und eben nicht an die Verlage. Und dann hat eben Martin Vogel, das ist der wissenschaftliche Autor, der geklagt hat, dann tatsächlich gesagt, naja, also wenn in dem Urheberrechtsgesetz schon drin steht, dass es für die Urheber ist und das Gesetz extra gemacht wurde, um die Urheber zu stärken, dann muss ja auch mir das Geld zustehen und dann kann natürlich der Verteilungsplan der VG Wort nur zweitrangig sein. Dann hat Martin Vogel geklagt, dann hat er gewonnen vom Landgericht München, vom Oberlandesgericht München. Witzigerweise mit leicht abweichenden Begründungen, aber immer noch von der Sache richtig. Und dann lief die Sache zum Bundesgerichtshof und der Bundesgerichtshof hat dann letztendlich abgewartet, was der Europäische Gerichtshof entscheidet. Und der hat dann im Zusammenhang mit der Reprobell-Entscheidung ausgeurteilt, dass dann tatsächlich also die Zahlungen aus der Reprographie den Urhebern zustehen und nicht den Verlagen. Und dann hat dann im April letzten Jahres der Bundesgerichtshof entschieden, wieder zugunsten von Martin Vogel, dass er natürlich den Anspruch hat auf die Auszahlung der Vergütungsansprüche aus der Zweitverwertung, was dann natürlich zur Folge hatte, dass aufgrund der dreijährigen Verjährungszeit also alle Verlage an die Urheber also sozusagen, dass alle Zahlungen der letzten drei Jahre den Urhebern zustehen und eben nicht mehr den Verlagen. Es sei denn, dass der Autor, Urheber damit einverstanden ist, dass dann also der Verlag daran partizipiert. Dann gab es bei der VG Wort letztes Jahr im Herbst ein paar Diskussionen über die Änderung der Verteilungspläne, die alle nicht so wirklich zu einem Ergebnis führten und wo eben dann tatsächlich also auf der politischen Ebene versucht wurde, dieses Problem zu lösen Und was grundsätzlich klar ist, das hatte ich am Anfang gesagt, dass europäische Richtlinien und europäische Urteile immer vorgehen. Und jetzt wurde im Rahmen des Gesetzes zur angemessenen Vergütung der Urheber ein Paragraph 27 Absatz 2 in das Verwertungsgesellschaftsgesetz eingefügt und ein Paragraph 27a, der beinhaltet, dass sozusagen mit Zustimmung des Urhebers die Verwertungsgesellschaft Verteilungspläne aufstellen kann, wo dann tatsächlich also eine andere Verteilung möglich ist. Und damit wird dann letztendlich also die gesetzliche Möglichkeit eröffnet für die VG Wort und natürlich die anderen Verwertungsgesellschaften, VG Musik Edition und die GEMA, dann tatsächlich wieder einen Teil der Einnahmen an die Verlage auszuschütten. Und derzeit laufen ja von den Verlagen die ganzen Rundschreiben an die Autoren, um dann zu gucken, also wie letztendlich die Ausschüttung der Einnahmen erfolgt. Aber daran sehen Sie eben, dass der Europäische Gerichtshof entschieden hat, zugunsten der Urheber, der BGH auch, und dass man ihm jetzt in das Gesetz wieder eine Drehtür eingebaut hat, wo man dann letztendlich den alten Zustand wiederherstellt, wo man sich natürlich dann völlig frei von Rechtspolitik und anderen Gedanken einfach mal fragen kann. Also wenn man versucht, tatsächlich das Urheberrecht an die Informationsgesellschaft anzupassen, dann bräuchte man doch auch irgendwie neue Ideen und neue Modelle. Und es macht sozusagen keinen Sinn, wenn man alte Modelle immer wieder zementiert, anstatt über neue Lösungsmöglichkeiten nachzudenken. Was mir in dem Zusammenhang immer einfällt, ein Leistungsschutzrecht für Verleger wäre sozusagen ein ganz super starkes Instrument, was die Verleger auch in die Situation versetzen würde, gegen Rechtsverletzungen und dergleichen vorzugehen, und man hätte dann die saubere Trennung. Aber sozusagen immer die Hintertüren, das finde ich jetzt nicht rechtspolitisch so elegant. Ist damit Ihre Frage beantwortet? Danke. Weitere Fragen?
Sie haben ja sehr stark für die Einzelabrechnung der Urheber gegenüber den Nutzern gesprochen. Wie stellen Sie sich denn das eigentlich praktisch vor? Sie wissen ja auch über die Erfahrungen in dem Osnabrücker Versuch, dort tatsächlich mal über ein halbes Jahr lang einzeln auszuwerten, welche Materialien wurden in die Semesterapparate eingestellt und was die Ergebnisse waren. Und die Ergebnisse waren ja, dass sozusagen die Zahl der Dokumente, die dort sozusagen über diesen Weg zur Verwertung gekommen sind, extrem zurückgegangen sind. Sprich, also am Ende des Tages würden die Urheber auf dieser Schiene relativ wenig herausbekommen.
Ja, der Osnabrücker Versuch, der ist ja letztendlich auch vom BGH bestätigt worden, gesagt worden, dass in Ausnahmefällen also so eine pauschale Vergütung zulässig ist. Ich stelle faktisch nur als Beobachter der Branche Fragen. Und ich habe mir nur die Frage gestellt, wenn der Gesetzgeber in Bezug auf die Gewährleistung der angemessenen Vergütung jeden Verwerter, jeden Verlag, jeden Filmproduzenten verpflichtet, Auskunft zu erteilen über jede Nutzung, um dann tatsächlich zu gewährleisten, also dass der Urheber angemessen vergütet wird, dann ist es eine klare Ansage. Das kann ich als Bürger dieses Landes rechtspolitisch verstehen und auch nachvollziehen. Und wenn dann wenige Wochen später, also das Gesetz zur angemessenen Vergütung ist irgendwie vom 23. Dezember letzten Jahres, wenn dann am 1. Februar ein Referentenentwurf kommt vom Justizministerium, wo dann drin steht, das war sozusagen für das ganze kommerzielle gilt, das ist natürlich für Wissenschaft und Bildung alles viel zu kompliziert und da kann man pauschal abrechnen. Das finde ich einfach inkonsequent, ungerecht und widersprüchlich, weil ich verstehe es vom rechtspolitischen Ansatz nicht. Und die Zahl, zu dem Osnabrücker Versuch, die dann übrig geblieben ist, die, dass entweder jeder pro Lehrveranstaltung 90 Sekunden oder 3 Minuten bräuchte, um den Rechtenachweis zu machen. Das heißt, Der Rechtenachweis in dem Schul- und Bildungsbereich, also der Einzelnachweis, der kann innerhalb von 3 Minuten geführt werden. Und damit würde dann auch in dem Bereich der Schrankenregelung faktisch Gerechtigkeit hergestellt werden. Und die Frage, die ich mir immer nur stelle, ist die, ich will es einfach nur verstehen. Was denkt derjenige, der Gesetze macht? Ist das für mich logisch? Ist das für mich nachvollziehbar? Und das, wo ich immer extrem elektrisch werde, ist, wenn sozusagen innerhalb von kurzfristiger Zeit mit zweierlei Maß gemessen wird. Und das ist eben symptomatisch für die Urheberrechtspolitik der letzten Jahre. Und das war eben auch bei dem Gesetz über das Urhebervertragsrecht aus dem Jahr 2002 so. Da wurde mit dem Paragraphen 52a gesagt, ja, Lehrer dürfen für die Unterrichtsvorbereitung an ihren Endgeräten vervielfältigen und im Schulunterricht einsetzen, was aber in dem ersten Entwurf von dem Paragraph 52a nicht drin stand, eine Vergütung. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Man macht ein Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstlern, die soll angemessen vergütet werden. Aber dann, wenn es in Wissenschaft und Bildung genutzt werden soll, wird vergessen, da eine Vergütungsregelung in den Referentenentwurf mit aufzunehmen. Das verstehe ich einfach nicht von der Logik. Und insoweit habe ich das auch mit dem Osnabrücker Versuch angesprochen, einfach zu sagen, man muss sich mal entscheiden und entweder linksrum oder rechtsrum. Und wenn man sagt, angemessene Vergütung und Einzelabrechnung, das finde ich nachvollziehbar, dann gehört eben auch dazu, dass letztendlich in Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen dann tatsächlich das abgerechnet wird. Und der Aufwand ist entweder 90 Sekunden oder 3 Minuten pro Lehrveranstaltung und das ist überschaubar. Also damit wird keiner belastet und das würde eben eine Gerechtigkeit herstellen. So viel vielleicht als Antwort auf Ihre Frage. Ist die damit?
Ja, okay, ich habe eine etwas andere Meinung dazu. Es ist, es hat ja praktisch, es wird faktisch wieder dazu führen. Okay. Sie haben mich nicht besonders stark überzeugt, weil es wird sozusagen am Ende des Tages auf Basis der alten Urheberrechtsregelung durch die Studenten einfach auf Papier kopiert. Dann bleibt den Urhebern sozusagen von ihren elektronischen Materialien im Endeffekt nichts mehr übrig. Und das, ich sehe es einfach aus der praktischen Sicht, dass wenn wir sozusagen die Studenten wieder in die Steinzeit schicken, dass dann halt die Urheber also noch weniger davon haben und wir sozusagen wieder auf den Zustand zurückfallen werden, dass halt durch die Studenten schwarz kopiert wird. Und diese Dinger sind halt einfach praktisch auch nicht mehr nachverfolgbar oder verfolgbar, weil es wird in der Praxis wird es nicht dazu kommen, dass sich Strafverfolger hinstellen werden hinter jedem Kopierer und dort gucken werden, okay, wie viele Seiten wurden denn jetzt tatsächlich aus dem Buch rauskopiert.
Aber ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Erzählebenen, weil das, was wohl den Osnabrücker Versuch mit ausgemacht hat, war die Frage, also wie auch der Einsatz durch die Lehrkräfte erfolgt und das sollte von den Lehrkräften dann tatsächlich vermerkt werden und nicht das Kopierer, was Sie gerade beschrieben haben und mit dem USB-Stick und es wurde eben tatsächlich also auch im Rahmen dieses Versuches herausgefunden, dass wenn die Lehrkräfte darüber Auskunft erteilen, was sie einsetzen, das pro Lehrveranstaltung 3 Minuten dauert. Das hat nichts mit dem Kopieren am Kopiergerät zu tun, sondern tatsächlich also mit dem Einsatz von urheberrechtlich relevanten Leistungen in der Ausbildung, also in Lehrveranstaltungen. Und das, glaube ich, sind zwei unterschiedliche Bereiche. Und bei dem Fotokopieren ist es sicher immer wieder schwer herauszufinden, was ist. Aber sozusagen bei den Lehrveranstaltungen, da kann der Lehrende sehr wohl sagen, was er genutzt hat. Und ich finde es immer schwierig, wenn zulasten der Urheber und derjenigen, die die Sachen auf den Markt bringen, Regelungen getroffen werden, wenn man immer im ersten Atemzug sagt, man will die Kreativen schützen, die angemessene Vergütung gewährleisten und hintenrum fängt man dann immer wieder an, Abstriche zu machen. Das finde ich einfach nur rechtspolitisch inkonsequent und deswegen prangere ich das immer wieder gerne an.
Ja, die Praxis, an der Praxis wird es nicht ändern. Also die Lehrkräfte werden am Ende des Tages wieder ihre alten Literaturlisten zur Verfügung stellen und im Zweifelsfall noch sagen, wo die Sachen also sauber zu finden sind. Und die Studenten werden sich das Zeugs dann selber kopieren. Und damit ist am Ende des Tages keinem gedient.
Nee, aber die Lehrkräfte wissen doch, was sie in den Semesterapparat reinstellen. Das wissen sie. Und im Semesterapparat kann es digital rein sein. Und das sozusagen aufzulisten, was im Semesterapparat drinsteht, kann man ohne Probleme machen. Das ist ja faktisch die Literaturliste. Und jede Lehrkraft kann sich auch merken, welchen Film sie eingesetzt hat und welche Materialien aus welchen Büchern Sachen kopiert worden sind. Das kann man sich merken.
Die Zahl war 3 Minuten pro Zitat, nicht 3 Minuten pro alle Zitate.
Also, ja?
3 Minuten pro Zitat. Und wenn ich eine Lehrveranstaltung durchführe und habe dort also 50, 60 Zitate, dann reden wir nicht über 3 Minuten, sondern dann reden wir über 3 mal 50 bis 60 Minuten. Und dann sind wir wieder auf ganz anderen Zahlen.
Das ist völlig richtig. Ich habe, wie gesagt, bei mir ist die Zahl 3 Minuten pro Lehrveranstaltung.
Also ja, das ist die falsche Zahl. Das ist die Zahl sozusagen, mit der häufiger mal nach draußen argumentiert wird. Es sind ja nur 3 Minuten, die ich brauche, um tatsächlich sauber zu dokumentieren, wo habe ich was, mit wie viel Prozent aus welcher Quelle hergenommen. Und wie gesagt, eine typische Lehrveranstaltung, die besteht ja nicht aus einem Zitat, sondern aus vielen Zitaten. Und ich hab 3 Minuten pro Zitat. Und dann reden wir tatsächlich, dann kommen wir tatsächlich auch auf diesen Arbeitsaufwand bei den Lehrkräften an, die sagen, okay, das ist jetzt alles Zeit, die mir eigentlich fehlt, um den Kurs angemessen vorzubereiten. Und dann sind wir auch tatsächlich in dem Problem, dass die Lehrkräfte sagen, okay, ich sorge dafür, dass das Zeugs nur noch auf Papier ausgedruckt wird und leg das in den Bücherschrank und die Studenten können sich das dann auf den Kopierer legen und gegebenenfalls selber kopieren. Dann sind wir sozusagen auf der Technologie der 90er Jahre. Die ist rechtlich abgesichert und wir können anschließend werden die Studenten das dann wieder abfotografieren, einscannen und über Facebook oder über andere Social Media verteilen. Also das ist die Praxis, die da am Ende des Tages sich auswirkt.
Ja, also das erstaunt mich, weil sozusagen, wenn ich mit Leuten immer rede, die sagen, dass alle Semesterapparate digital sind und kaum noch mit Papier was gemacht wird und dass die Lehrkraft in den Semesterapparat am Beginn des Semesters alles reinstellt und das kann man dann mit Copy und Paste, denke ich, also relativ schnell machen. Aber offensichtlich ist es immer unterschiedlich davon, nach welchen Methoden die Lehrkräfte tatsächlich tätig sind.
Es kommt halt darauf an, wie der gesetzliche Rahmen ist. Wir hatten zum Jahreswechsel, ich weiß es von der Hochschule, wo ich lehre, war die ganz klare Ansage, okay, räumt eure Semesterapparate auf, liebe Lehrkräfte. Seht zu, dass alles, wo ihr nicht sicher seid, dass da irgendwelche Urheberrechte verletzt werden könnten, diese Sachen kommen raus, die Sachen hat man dann ausgedruckt, seinen Studenten zur Verfügung gestellt und es wäre sozusagen kurz vor Toreschluss, kurz vor Weihnachten, kam dann sozusagen die zwischenzeitliche vorübergehende Einigung mit den Urheberrechtsgesellschaften, dass wir das nochmal weiterverhandelt wird, um das Problem des 52 in Griff zu kriegen.
Ja, dann danke erstmal dafür. Für alle, die sich mit dem Thema noch mehr beschäftigen müssen, kann ich die Internetseite des Bundesjustizministeriums empfehlen. Zu dem Referentenentwurf mit der Bildungs- und Wissenschaftsschranke gibt es über 100 Stellungnahmen, wo sozusagen jeder seine Bedenken und Gedanken geäußert hat und da werden sich auch sicher unser beider Position wiederfinden und dann müssen wir einfach mal gucken, was der Gesetzgeber dann in Zukunft daraus macht. Ja, jetzt ist 16 Uhr nach meiner Uhr, jetzt müssen wir hier leider die Box räumen. Ja, dann herzlichen Dank nochmal für Ihr Kommen und Ihr Interesse am Urheberrecht.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.